Glück auf zur 18. Ausgabe des Podcast Orange. Ich freue mich heute im Stadion am Streeck drei Gäste begrüßen zu dürfen. An meiner Seite ist Dimitri Puhan. Glück auf.
Glück auf.
Nach dem 2:2 gegen Bernburg hat auch Rafa Birner Zeit gefunden, mit uns das Spiel auszuwerten. Glück auf, Raphael.
Glück auf.
Und eine feste Größe in der Fanszene ist Michael. Freue mich, dass du mit da bist heute erstmals im Podcast. Glück auf.
Glück auf.
Da ich euch alle drei noch nicht im Podcast hatte, will ich euch ganz kurz vorstellen. Ich will mit Puh beginnen. Du bist 24 Jahre.
Ja.
Und hast bei Eurodrink Kickers angefangen, Fußball zu spielen.
Stimmt.
Zusammen mit deinem Bruder?
Ja.
Und das unter Michael Dietl, unserem Nachwuchsleiter?
Genau, 10 Jahre lang.
10 Jahre bei Eurodrink gespielt und dann ging es direkt zur Wismut, richtig?
Genau.
Was war die Intention oder wie kam es dazu?
Naja, die Ambition halt höher zu spielen. Eurodrink hatte halt nur im Männerbereich, glaube ich, zu dem damaligen Zeitpunkt, haben die Klubs nur Kreisliga gespielt. Und die Ambitionen waren halt höher zu spielen. Und da war halt der erste Schritt mit 17 oder 16, glaube ich, mit 17. Das erste Jahr in der zweiten und danach hatte ich halt gleich die Möglichkeit, unter Udo Korn reinzuschlüpfen in der Landesliga-Saison.
2012 warst du das erste Mal in der ersten Mannschaft, richtig?
Ich glaube, ja.
Wenn du so die Trainer siehst, rückblickend, Udo Korn, was spielt dir für eine Rolle? Also wir hatten das letzte Mal Marcel Hartmann und Kai Fitzdum oder vor einiger Zeit. Und da spielt immer Udo so eine spezielle Rolle, dass man zu ihm aufsieht, dass es schon ein besonderer Typ ist, aber dass es schon ein sehr markanter Trainer ist, kann man so sagen?
Ja.
Okay. Und du bist der einzige Spieler bei der BSG Wismut Gera mit einem eigenen Fanclub?
Ja. Naja. Eine kleine schwachsinnige Idee war wahrscheinlich vom Kretscher entstanden und naja. Hat halt wahrscheinlich sehr viel Spaß bereitet.
Okay, du fühlst dich aber ganz offensichtlich, wenn man jetzt seit von 2012 oder 11, wo du zu uns gewechselt bist, bis 2018 bei der BSG bist, da wird es sicherlich auch mal den ein oder anderen Moment gegeben hat, wo man vielleicht mal über einen Wechsel nachdenkt oder von anderen angesprochen wird. Trotzdem bist du bei der BSG eine feste Größe. Fühlst dich wohl?
Ja, ich bin ja damals, war ja auch wahrscheinlich ein entscheidender Schritt noch, dass ich hierher gekommen bin, war, dass ich mit 14, 15 Jahren in die Fanszene gerutscht bin. Die ersten Kontakte da gesammelt habe, dann immer mitgefahren bin auswärts und dann war das wahrscheinlich noch durch die Freundschaften halt so entstanden, dass ich halt dann gesagt habe, naja, fange ich halt doch bei der Wismut gleich mit an zu spielen.
Was macht für dich die BSG aus?
Na, das Familiäre, ist halt super, Gemeinschaft, passt alles, man kennt sich, jeder kennt jeden und man kann halt aufeinander aufbauen.
Okay. 2016 bist du zu uns gekommen, Raphael, das war im Sommer. Du warst, glaube ich, ganz kurz abgebogen zum Reichenbacher FC und bist dann trotzdem zur Wismut. Was war da der Ausschlag dafür?
Ja, also ich war eben vorher ja beim FSV Zwickau in der U19, mein letztes Nachwuchsjahr sozusagen, und war da in der Rückrunde dann aufgrund einer Krankheitsgeschichte lang im Krankenhaus, ich glaube 5-6 Wochen insgesamt, habe deswegen in der Rückrunde eben gar kein Spiel gemacht, konnte dann auch eben über Probetrainings und so weiter mich nicht wirklich empfehlen irgendwie bei höherklassigen Vereinen. Dann wurde die zweite Mannschaft ja auch noch aufgelöst beim FSV. Und der sportliche Leiter, sage ich mal, vom Reichenbacher FC hatte sich da eben sehr um mich bemüht, sage ich mal. Und ich hatte da die Möglichkeit, eben Fuß zu fassen im Männerbereich. Ich habe dort die Vorbereitung mitgemacht, das erste Pflichtspiel, glaube ich, noch und ein Pokalspiel. Und da fing das dann so an, dass über meinen Berater der Kontakt zu Carsten Hensel damals zustande kam.
Michael Hansche, ne?
Genau. Mhm. Und ja, er hat mich dann eben angerufen und gefragt, ob ich mir das nicht mal angucken will. War dann hier, glaube ich, 2-3 Tage im Probetraining so. Und dann hat er eben gesagt, dass er mich gerne verpflichten würde und mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich wollte halt den Schritt dann einfach machen in die Oberliga und versuchen, hier Fuß zu fassen.
Klar, weil du gerade im Prinzip Aue-Zwickau, dort warst du in der Nachwuchsabteilung, aber angefangen hast du in Thüringen, also kommst du aus bist in Hildburghausen geboren, ne?
Genau.
Und hast dann beim SV 03 Eichsfeld begonnen?
Das ist richtig, ja.
Bist dann nach Coburg und warst dann auch bei Rot-Weiß Erfurt?
Richtig, ja.
Okay, heute noch Kontakte nach Erfurt?
Also direkt nach Erfurt wenig, mit den Spielern, mit denen ich zusammen gespielt habe, beziehungsweise auf dem Internat gewohnt habe, ja, auf jeden Fall, da gibt es noch den einen oder anderen Kontakt, aber dass da jetzt direkt einer noch in Erfurt wohnt, von denen ist jetzt auch nicht so der Fall.
Okay, wenn du so rückblickend deine Station im Nachwuchs, was war so das Eindrucksvollste? Oder wo hast du, erinnerst du dich besonders gern dran?
Also, da kann ich jetzt gar nicht groß sagen, dass irgendwie jetzt was rausgestochen hat. Also ich habe überall viel mitgenommen. In Erfurt eben so die ersten Schritte in einem Nachwuchsleistungszentrum gemacht, in der U14 mit Carsten Vogt. Einen Trainer gehabt, der mich sehr, sehr gefördert hat, also der mich sehr vorangebracht hat. In Aue war es dann eben so, dass ich mit Thorsten Wappler auch einen Trainer hatte, der mir sehr, sehr viel beigebracht hatte, auch was so das Menschliche angeht. Und ja, Zwickau, das erste halbe Jahr war auch überragend, muss ich sagen. So die Truppe war Weltklasse, mit Nico Quade einen Trainer gehabt, der auch eine andere Art von Trainer ist, aber mit dem ich zu dem Zeitpunkt sehr gut zurechtgekommen bin. Und ja, also wie gesagt, es waren alles drei schöne Stationen.
Hast du heute noch Kontakt zu Nico Quader?
Naja, was heißt Kontakt? Sporadisch. Man sieht sich ja nun mal ab und zu in Zwickau und quatscht man auch mal kurz, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt täglich mit ihm schreibe oder so.
Macht er noch was nach der Trainergeschichte in Plauen, die dann unglücklich beendet wurde?
Also aktuell ist er, glaube ich, Co-Trainer bei der B-Jugend von Lok Zwickau.
Okay.
Und ist so, glaube ich, jetzt ein bisschen im Intersport und macht hier Kundenberater so ein bisschen.
Okay.
Auch wenn er eigentlich gar keine Ahnung hat, was Schuhe und so betrifft, aber das muss er selber wissen.
Okay. Ich habe hier stehen, du bist Student, stimmt das?
Das stimmt, ja.
Was studierst du?
Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen seit 2015. Das war dann eben auch so eine Geschichte, warum ich mich damals für Zwickau entschieden habe, weil sich eben Nico Quade damals darum bemüht hat, dass ich eine Wohnung bekomme, dass ich anfangen kann zu studieren, und dann eben hat das Gesamtpaket dort einfach gestimmt.
Okay, das heißt, du studierst in Zwickau?
Ich studiere in Zwickau,
ja. Bist dann im Prinzip regelmäßig hier unterwegs zum Training und zum Spielen? Okay. Puh, was machst du eigentlich, wenn du nicht Fußball spielst, oder kannst du vom Fußball bei der BSG leben?
Ja, finanziell nicht. Nee. Ich arbeite als Industriemechaniker.
Okay.
Ja, und sehr angenehme Arbeit.
Ja. Okay. In Gera?
Ja, kann mich nicht beschweren. Und zwar, glaube ich, habe auch Schichtsystem, aber mein Chef ist sehr kulant. Lässt mich halt auch immer zum Training gehen. Cool. Noch zum Spiel, ja. So wie es halt einrichten lässt. Da war ich aber jetzt eigentlich bei jeder Trainingseinheit oder vielleicht auch mal ein Training mal nicht da, wenn es halt mal gar nicht ging, aber zum Spiel konnte ich halt immer gehen. Und das funktioniert halt auf Arbeit wunderbar.
Okay, auch mit den am Wochenende hättest du dann auch?
Ja, am Wochenende hätte ich auch Schicht, aber es ist für mich sogar eine Abwechslung, ist für mich angenehmer.
Okay.
Ein bisschen einen anderen Rhythmus reinzukriegen, und wenn ich da halt zum Spiel will oder muss, kriege ich halt frei, ne?
Okay. Ganz kurz noch, du warst heute weder auf dem Spielfeld noch auf der Bank zu sehen. Du bist verletzt.
Ja. Ja, das war schon letzte Woche gegen Jena. Da hätte ich halt eigentlich spielen können sollen. Hätte auch gespielt, aber da hat unser Physio, der Sascha, schon gesagt gehabt, dass es nicht vorteilhaft wäre, weil ich halt Probleme im Kniebereich habe. Immer ein paar Zuckungen, ein paar Schmerzen, und da hat er auch noch ein paar Übungen mit mir gemacht. Und hat nochmal geguckt, wo die Schmerzpunkte herkommen, und hat halt gesagt, es bringt halt nichts. Hätte vielleicht spielen können, aber es wäre danach wahrscheinlich noch schlimmer gewesen. Aber ich will es nicht. Vorgestern beim MRT durch Alex Just, seine Freundin. Auch lustige Geschichte. Alex sagt zu mir, ja, bring deine. Lustige Geschichte. Alexander Just sagt zu mir, ja, als kleine Geste bringst halt meiner Freundin, weil der Termin halt so schnell geklappt hat, bringst halt meiner Freundin halt weiße Buenos mit.
Aha.
Ich bin damals noch in der Kaufhalle, rufen an, sage, hier, tut mir leid, es gibt keine weißen Venus, ich bringe einfach normale mit. 6 Uhr bin ich unten beim MRT, sage halt zu ihr, tut mir leid, ich hatte leider keine weißen Buenos, aber ich habe normale. Guckt sie mich an und sagt, oh, die isst der Alex sehr gerne. Da dachte ich, der verarscht mich, ne? Also habe ich im Endeffekt indirekt halt von Alex die Kinder Buenos halt geholt, ne?
Super.
Ja, und jetzt warte ich halt drauf, bis ich halt den Bericht halt zugeschickt bekomme zu meinem Doktor, und dann versuche ich halt Montag, Dienstag, Mittwoch eine Auswertung zu kriegen, und dann werde ich halt sehen, was ist.
Okay.
Aber ich denke mal, das ist eher eine Überlastung durch meine vorherige Verletzung, dass jetzt durch die Trainingseinheiten, durch die Spiele, dass die Muskeln dann einfach irgendwann mal zumachen und sagen, hier, regenerier dich mal ein bisschen.
Okay, das könnte bedeuten, dass wir dich in der Hinrunde nicht nochmal sehen, oder?
Doch, ne, ich gehe eigentlich davon aus, dass es jetzt eigentlich nur noch 1-2 Wochen sind. Der Sascha hat mich jetzt gut behandelt die Woche mit Carola. Carola, die gute Mutti, hat mich zweimal behandelt, der Sascha einmal. Und jetzt fühlt sich eigentlich schon wieder besser an, aber warte halt auf die Auswertung.
Okay. Okay, Michael,
Hallo.
Du? Seit ich bei der BSG in der Neuzeit bin, gehörst du fest zum Zuschauern dazu und bist auch immer sehr nah an den Fans dran. Wie bist du zur BSG gekommen und seit wann bist du dabei?
Also durch meinen Vater eigentlich sind wir zum Wismut gegangen als Fan. Aber gespielt habe ich selber bei Elektronik, ja.
Oh.
Aber nicht lange, halt. Bis 13, 14. So.
Hast du erkannt, dass es nicht so, ne?
Genau. ja. Also schon ziemlich lange dabei.
Okay.
Und ja, dann haben wir es mal ein bisschen schleifen lassen, ein paar Jahre, so Wendezeit. So. Mhm. Da hatten wir andere Sachen zu tun. Und dann ging das eigentlich wieder so über das Internet, so dann Thomas Seidel und so. Mhm. Und weil wir alle in dieselbe Schule gegangen sind. Und da haben wir uns halt hier wieder bei der Wismut getroffen und seitdem sind wir wieder dabei.
Okay. Dein Spiel, an was du dich am gern erinnerst, ist welches?
Na, erstmal das Nordhausen-Spiel, Pokalspiel, mhm, Regen. Das war gut. Also was habe ich ja noch nie gesehen für diesen Spielverlauf und so. Was auch gut war damals gegen Gera 03.
Das war auch gut. Beide im Prinzip, ne? Natürlich ja, das eine, ja, dass man noch gewinnt, aber auch hier war eine gute Atmosphäre.
Absolut. Nee, jetzt nicht das Nordhausen-Spiel, sondern das Pokalspiel, was wir gewonnen haben.
Also
letztes Jahr. Ja,
ja, genau. Das war spitze. Ja, sonst. Ja, ist eigentlich immer das Gleiche.
ein Auf und
ja, genau.
Ab. Genau. Das heißt, du hast die Insolvenz und so weiter auch mitgemacht.
Ja, genau.
Okay, heute war ja, die Fanszene hat ja mobilisiert mit 51 plus. Fandst du einen guten Auftritt heute?
Ich fand es heute, also im Vergleich zu den anderen Wochen, sehr gut.
Okay.
Bin ich auch froh, dass die Ultras mal wieder, oder Hesen ja jetzt nicht mehr Ultras, aber dass die mal wieder ein bisschen was auf die Beine stellen. Und so. Absolut, bin ich dabei.
Okay, bekommt man es auf dem Feld mit, Rafa?
Ja, schon. Also ich sag mal, heute war wirklich, wenn du dann auf den Platz läufst und siehst so, wie die alle zusammenstehen und natürlich dann die Choreo noch dazu, das macht schon Eindruck und ich denke auch, dass das für jeden nochmal so ein kleiner extra Motivationsschub darstellen sollte.
Ja. Ist das ein Thema so in der Mannschaft? Bei unserer Fanszene passiert ja so seit 2 Jahren, 1,5 Jahren, passiert ja ein bisschen was, haben wir auch schon mehrfach diskutiert. Wird dazu drüber diskutiert in der Mannschaft, ist das Thema oder nimmt man das so am Rand einfach so nur mit?
Ja, also was heißt, wird es diskutiert? Man bekommt schon immer mal ein bisschen was mit, gerade über die sozialen Netzwerke, wie es ja heutzutage so ist, Facebook, dann haben wir ja hier einen Insider, habe ich ja hier links neben mir sitzen mit dem Puh, der erzählt dann auch immer mal so ein bisschen was. Also es ist jetzt nicht so, dass es absolut gar kein Thema ist, wird schon immer mal nachgefragt, was passiert denn da so und warum und wieso. Ja, also man bekommt schon da ab und zu mal ein bisschen was mit, ja.
Also ich fand es auf jeden Fall heute lautstarken Auftritt und war auch ein ordentlicher Block. Ob es diese 102 waren, weiß ich nicht, aber es waren auf jeden Fall mehr als 51.
Ich glaube, das waren 102. Ja, also kannst du deine 6 Kästen springen lassen.
Ja. Das habe ich schon gemacht, keine Sorge. Das habe schon gemacht.
Gute Aktion.
Also, ja. Nein, das war rund und hat letztendlich auch... Udo Korn hat das mal gesagt, also die Fans sind für am Steg für 3 Punkte gut und ich glaube manchmal schon, dass so Schiedsrichterentscheidung, dass das auch nur Menschen sind und dass das schon eine gute Atmosphäre ist und zwar heute ein ganz guter Auftritt. Okay, ganz kurz zu Jena, bevor wir zu dem aktuellen Spiel Bernburg kommen. In Jena haben wir 2-1 gewonnen, es waren 234 Zuschauer, was für Jena 2 überdurchschnittlich ist. Die Bilder machten auch deutlich, die so durch die Netzwerke geistern, dass da offensichtlich auch die Fanszene in Jena dieses Spiel besonders bewertet hat und mit einer großen Anzahl vor Ort waren. Zunächst zum Sportlichen. Alles, was ich von Jens Lohse lese, was ich von den Leuten, die vor Ort waren, gehört habe, war das ein gutes Spiel mit einer guten Offensive von Jäger, der die Chancen sich rausgearbeitet hat, dann auch die Tore erzielt hat, so dass das eigentlich alles für uns lief, bis dann aus dem Nichts der 1-2 Anschlusstreffer fiel und dann plötzlich noch Max Christel, so wie er ist, aber eben dann reklamiert und sich eine gelb-rote
Naja, er hat abgut. Gesagt, er hat nicht gesagt. Also.
An dieser Stelle auch übrigens nochmal Shoutout an Remy. Der hat es nämlich eine Woche vorher im Podcast angekündigt. Also sollte mit solchen Aussagen vielleicht in Zukunft die nicht mehr bringen, ja. Wenn es dann wirklich so kommt.
Sind wir uns einig, ihm zu nahe zu treten zu wollen, dass das unnötig war?
Völlig unnötig.
Aber das war ja auch so ein taktisch, ne?
Mit Jäger auch schon mal gehabt, wo der das Gelb-Rot gekriegt hat.
Nee, Glattrot.
Glattrot war das sogar. Ja.
Das war ein ganz normales taktisches Foul, so wie ich es gesehen habe. Und dann ging es mal, glaube ich, wieder eine kleine Rudelbildung. Und dann, ja, dann war eigentlich alles vorbei. Und dann muss er irgendwie was gesagt haben laut Schiedsrichter. Und dann hat der Schiedsrichter den wieder hergeholt und hat gesagt, na übrigens, da ist der Dusche.
Ja, und dadurch waren wir dann unter Druck.
Ja, da war es hinten nochmal sinnlos. Na, der Kribo nochmal stark gehalten, nochmal, glaube ich, von dem genau. Weiß oder wie der heißt.
In der Nachspielzeit, das abgefälschtes Ding.
Hat er super gehalten.
Na, der ist so und so in den letzten paar Spielen überragend.
Sehr sicher Rückhalter.
Ja. Hättet ihr das erwartet? So als ihr, als Team, dass sich der Keeper so entwickelt?
Ja, so wie ich halt weiß, ich kannte ihn vorher nicht, aber Paul hat halt immer viel erzählt, hat gesagt, dass halt, ich glaube, Marion Unger, wie der heißt, der bei Zwickau auch gespielt hat, gesagt, also Kribo Top-Talent. Anfang hat er am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, aber hat sich bis dato jetzt sehr gut gemacht.
Klar, hat.
Also ich kenne ja aus Zwickau und ich weiß ja, beziehungsweise wusste ja vorher, was er kann. Ist natürlich immer schwierig dann am Anfang, wenn du hierher kommst, aus der A-Junioren-Regionalliga bist abgestiegen und bist 19 Jahre alt und ist dann vielleicht am Anfang nicht ganz so einfach, deswegen ja, bin ich froh, dass er jetzt eben das zeigt, was er auch kann.
Ja, war im Vorbericht am Freitag in der ODZ von Jens Loos ein Interview mit ihm, wo ich finde, dass er auch sehr abgeklärt antwortet, sehr professionell, also auch das Thema, wie die zwei Keeper miteinander klar, da hat man mit Sabri und Jürster eine Situation, die es, glaube ich, nie wieder gibt, die irgendwie auch nicht ganz, also die schon besonders war. Ja. Und dass er eben dort gesagt hat, dass jetzt ja ganz normale Konkurrenz ist, dass man mit Respekt gegeneinander, wie auch immer, als mit sich mit Respekt begegnet. Aber jeder will den anderen natürlich aus dem Tor raus haben und das ist auch nur ehrlich. Also das wäre ja auch irgendwie schlimm, wenn es.
Legitim.
Ist ja auch gut so.
Genau.
Ja.
Genau. Also das, auch das Interview war sehr, also das ist einfach sensationell und hat uns letztendlich die drei Punkte auch dort gerettet. Auch Frank Müller hat im Interview mit Jens Lohse gesagt, kritisch war einfach, dass wir das dritte, vierte Tor nicht machen, dann wären wir Ruhe und hat auch diese gelbe Karte als dumm bezeichnet, also das im Prinzip unnötig. Ja, und was besonders war, dass Frank Müller dann auf der Wismut-Facebook-Seite sich bei den Fans bedankt hat. Also, dass in Jena eine gute Unterstützung war, auch wenn ich weiß nicht, wie viel waren im Block, 50, 60 Leute?
50 und Dauerregen.
Ja. Und dass da aber eine ganz gute Stimmung war und das ganz gut passt. Ganz gut gepasst hat.
Nee, nicht.
Nichtsdestotrotz, neben dem sportlichen und dem letztendlich hochverdienten und auch wichtigen Sieg, gerade wenn du heute guckst, wenn du in Jena verloren hättest, heute das Remis, dann sehe es schon ein bisschen anders aus mit der Tabelle, also das war schon wichtig, ist abseits des Platzes dann doch einiges passiert, was die lokale Presse aus welcher Intention auch immer gar nicht so berücksichtigen will oder kann. Also während des Spiels im Ernst-Abbe-Ost-Sportfeld ist wohl alles ruhig gewesen. Ja. Und dann sind Zuschauer, die mit dem Auto abgereist sind, hatten dann irgendwie einen Fußtritt in der Tür. Also das ist die erste Information.
Ja, zumal war das ja auch, glaube ich, ein Spielervater. Ich glaube, vom Kribo, der Vater, Betriebsauto war das. Und sie dann einfach, nein, das muss eine feige Aktion gewesen sein. So wie ich es mitbekommen habe, hat irgendjemand gesagt, da ist einer über den Zaun geklettert. Mhm. Hat kurz den Spiegel abgedreht und ist halt wieder.
Nee, gegen die Tür irgendwie.
Oder gegen die Tür.
Und dann ist er gleich wieder beim Zaun drüber.
Genau, aber
es war. Die Polizei war halt auch überfordert dort. Weiß ich nicht.
Genau, also das. Wie viele Polizisten waren denn da? Also schon. Es war ja ganz offensichtlich, dass das ein spezielles Spiel ist. Ja. Jeder weiß, dass Jena und Gera spätestens seit dem Pokalfinale, dass es da, wie soll ich sagen, keine Freundschaft gibt.
Am Anfang, da waren vielleicht uns dann 10 Polizisten oder so vom Bahnhof abgeholt. Ja, und dann hatten die ihr Funkgerät ja auch ziemlich laut. Da haben wir sie mitgehört, dass die sich wohl sammeln, da die Jener und irgendwie 100 Jener dann kommen. Und dann hatten die Polizisten auch ein bisschen muffen sollen. Und dann Ja, dann kamen aber ein paar Hundertschaften noch.
Die kamen dann während des Spiels,
ja,
oder was?
Ja, genau, ja.
Okay.
Und ja, das war's. Dann war das Spiel vorbei und dann haben die uns zum Bahnhof begleitet.
Mhm. Wie viele Polizisten waren es dann bei der Rückbegleitung?
Also so. Da waren es dann schon bei mir, okay, deutlich mehr. Und die sind dann auch im Zug mitgefahren, aber bis Göschwitz. Wir haben sie auch darauf aufmerksam gemacht, dass da heute noch was passiert und so. Und dann sind die aber trotzdem Göschwitz ausgestiegen.
Haben sie das begründet? Warum? Weil sie wahrscheinlich keine Zuständigkeit im Zug, oder?
Ja, das kann sein, ja, dass da die Bahnpolizei zuständig ist oder Bundespolizei oder was. Weiß ich nicht. Mhm. Ja, und dann kam es ja so in Stadtröda, standen dann so ein paar Vermummte da vor dem Zug und wollten da in den Zug rein. Aber haben sie ja nicht geschafft.
Aber es gab einen Angriff auf.
Gab einen Angriff, ja.
Okay. Ja. Nee, es gab aber keinen Verletzten sozusagen.
Nee, gab keinen Verletzten.
Okay. Gut. Also auffällig war auf jeden Fall, Jena hat ja gerade diese 25.000 Euro vom DFB bekommen für die Aktion. Ja. Ich nehme an, deswegen war es im Ernst aber Sportfeld ruhig. Auffällig ist halt, wie wenig darüber berichtet wird, wenn ich sehe, wenn bei uns irgendeiner eine Rakete oder was steigen lässt, dann haben wir das auf der ersten Seite von der ODZ. Da darf man zumindest mal die Frage stellen, wie unabhängig die ODZ hier berichtet, denn das ja, ist das schon.
Und dann auch, ich brauche auch keinen, wie du schon geschrieben hast, ja, keinen szenekundischen Beamten, wenn sie von nichts eine Ahnung haben. Also,
ja.
Hätten sie mal irgendeinen fragen müssen, ja, der öfter mal zum Fußball geht, und dann hätten die das so gewusst.
Ja. Was mich überhaupt wundert, gibt es unseren szenekundischen Beamten nicht mehr?
Der muss wohl irgendwie krank sein, also habe ich gehört.
Okay.
Der Herr Paul.
Ja, ja, haben mich länger nicht mehr gesehen.
Ja.
Hat ja durchaus seinen Sinn, dass es solche Leute
jetzt
gibt.
Also was ich noch gehört habe, ist wohl jetzt einer aus Jena für uns mit zuständig.
Ja. Okay, und der steht dann mit im Block. Okay.
Weiß ich nicht.
Sonst noch was zu Jena? Wichtiger Sieg halt, ne?
Ja, ganz wichtig.
Okay, dann zum heutigen Spiel. Vor dem Spiel hat Frank Müller gesagt, wir wollen die Auswärtspunkte jetzt zu Hause veredeln. Bekanntlich sind die Spiele gegen die Teams aus dem Keller am schwersten. Das haben wir ganz offensichtlich gesehen, dass das so ist. Sie werden tief stehen und auf Konter lauern. Ja, also wir haben hier heute 2-2 gespielt, haben selbst kein Tor aus dem Spiel erzielt, sondern haben mit einem Elfmeter-Pfiff und dem Elfmeter, den Jäger verwandelt hat, unmittelbar vor der Pause das 1-1 erzielt. Es war wohl ein Handspiel. Ja, gibt es wie immer Streitigkeiten, die einen sagen, das ist ganz klar zum Ball gegangen, der andere, nee, der war in der Rückwärtsbewegung. Schiedsrichter hat gepfiffen. Nach der Pause erzielt Kuhlmann, Ex-Profi, Kuhlmann, ne? Dass die 2-1 Führung für Bernburg für mich aus dem Nichts erstmal, ja, weil wir halt viele Chancen hatten und können dann noch ausgleichen durch ein Eigentor zum 2-2. Und so gewinnen wir wieder gegen jemand aus dem Abstiegsfeld keine 3 Punkte, sondern müssen mit 1 Punkt zufrieden sein. Rafa, du bist 10 Minuten
ungefähr, ja,
vor Ende gekommen. Warum schaffen es wir zu Hause nicht gegen, also das letzte Mal saßen wir hier gegen Zorbau, waren völlig resigniert. Warum spielen wir gegen Jena so ein tolles Spiel und gegen Bernburg und Zorbau sieht das so zäh vor den Heimzuschauern aus?
Ich denke mal, es hat jetzt nicht unbedingt was mit Heim und Auswärts zu tun. Es liegt einfach daran, dass die Mannschaften wie Zorbau und eben heute Bernburg, die dann halt einfach tief stehen, da fällt es uns einfach extrem schwer, nach vorne dann was zu kreieren, und das ist halt einfach das Hauptproblem in meinen Augen. Also Jena, die wollten dann eben ein bisschen mitspielen. Und dann gehst du eben 1-0 in Führung, und das ist ja eigentlich das Beste, was uns passieren kann, wenn wir 1-0 führen, da haben wir ja eben die schnellen Leute dann auch vorne, um dann auf Konter zu spielen, und defensiv stehen wir ja auch in meinen Augen eigentlich immer sehr kompakt und lassen da jetzt nicht viel zu, außer eben nach individuellen Fehlern. Aber sonst ja, stehen wir, wie gesagt, defensiv eigentlich soweit ganz gut in meinen Augen. Und offensiv fehlt es uns dann halt gegen tiefstehende Mannschaften. Da fehlt so die letzte Idee dann.
Okay. Könnt ihr was dazu sagen, was die Hintergründe waren, Carsten Weiß dort hinten zu platzieren? Gibt es da, was war da der Grund? Ist er noch nicht fit genug, um in der Mitte zu spielen? Oder war das eine Trainerentscheidung, die es nicht kommentiert werden soll?
Ja, also
mich hat es überrascht, zumindest.
Ich sag mal, wir haben das ja gegen Meuselwitz 2 so gespielt. Und da hat das auch ganz gut funktioniert. Okay. Also sehr gut sogar, würde ich behaupten. Und okay. Der Trainer wird sich damit dabei schon was gedacht haben. Also okay. Ich war jetzt nicht, also überrascht ein bisschen vielleicht, weil wir es ja in der Liga so noch nicht gespielt haben. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, habe ich jetzt Bauchschmerzen mit oder
okay.
So.
Okay. Pubi, hast du das Spiel gesehen?
Heute. Just jetzt mit dem Spiel nochmal gesagt, wir hatten halt, glaube ich, 19-5 Torschüsse. Aber haben halt, wie du es halt schon dachtest, eigentlich nur kein Tor aus dem Spiel herausgemacht. Ja, dann kannst du halt zweite Halbzeit vielleicht noch den zweiten Elfmeter für Jäger Jakob pfeifen. Wo sie sagen, da wurde halt umgehauen und sagt der Schiedsrichter halt, nee. Und ja, naja, sonst haben die ja auch nur, die haben ja jeder Ball, der zu denen hinten kam, die Kette da hinten, die haben ja jeden Ball gleich genommen und gleich versucht wieder lang zu schlagen, wo dann dieser ja, Kuhlmann oder wie der heißt, reinkam, haben sie ja dann auch nur den gesucht. Und der kann wahrscheinlich, wie die Zeit sagt, mal höher gleich gespielt hat, hat halt wunderbar die Bälle festgemacht, ne? Auch erst selbst haben sie auch nur lange gespielt. Und wir haben dann halt versucht, aber sollte nicht sein, dass man halt weiter in Führung gehen. Obwohl ich dachte, der hat eigentlich gutes Gefühl. Liegen halt 1-0 zurück und kommen halt, jetzt kriegen wir halt mal vor der Pause einen Elfmeter, klar. Sodass wir halt das 1-1 machen vor der Pause, was halt nochmal richtiger Schub ist. Ja, und dann kommst du raus. Ich glaube, da hat auch der Trainer immer gesagt, zum Julius, glaube ich, vor dem Freistoß stehen bleiben, aber ich war mir nicht ganz sicher. Ja, und dann passiert außerdem halt Freistoß aus einer eigentlich weiten Distanz und dann ja, kriegst du halt aus so einem Freistoß halt leider Gottes halt 2-1 und dann hast du halt Glück. Bei dem 2-2 denke ich mal, wenn der Verteidiger nicht dran ist, haut der Puschi den auch so rein, weil er dahinter gelaufen ist. Aber ob er den macht, wisst ihr halt nicht. Deswegen kannst du froh sein, dass du überhaupt reingegangen ist.
Genau. Weil nach den Chancen, die wir unmittelbar zuvor und drumherum hatten, ja. Bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob das so geklappt hätte, wie du das gesagt hast. Aber ja. Ich verstehe schon, er war ja nah dran. Ne? Ja. Fairerweise muss man sagen, dass Timo Slavik sich gestern im Training jetzt so verletzt hat, dass er eben nicht mehr spielen kann und dass er auf jeden Fall jetzt in der Hinrunde nicht mehr zur Verfügung steht, dann zur OP geht. Ja. Man hatte halt die Hoffnung gehabt, dass er noch in der Hinrunde zu Ende spielen kann, dann in die OP geht. Jetzt also haben wir keine Chance mehr, ihn zu sehen. Damit fällt er aus. Wir haben Schubi nicht dabei, der eben verletzt ausfällt. Das sind schon, hat man ja heute auch auf der Bank gesehen. Also dass wir da Probleme haben personeller Art. Und dass deswegen der Trainer letztendlich auch zu Experimenten gezwungen ist, da irgendwie zu reagieren. Micha, wie sah es von draußen aus, das Spiel?
Ja, die waren halt effektiv. Pernburg und wir hatten aber auch keine richtigen 100%igen Chancen, fand ich. So, das ist, es fehlt irgendwie so das kreative Moment. Sonst so Jäger wieder, der ist schnell und so, der macht doch mal ein Ding. Aber der ist manchmal auch ein bisschen zu ballverliebt, finde ich. Aber er kann es halt auch.
Klar.
Aber beim vierten Mann ist dann auch Schluss. Aber wir waren auch vorne immer nur alleine dann mal. Wenn man über die Seite durch ist oder so, da war einer in der Mitte und die standen mit 3-4 Mann hinten. Da kannst du nichts machen.
Ja. Also Problem, wie gesagt, ist halt immer nur die Tabelle. Du bewegst dich nicht nach vorne oder das Ziel war ja, sich im Mittelfeld festzubeißen. Das ist letztendlich nicht geglückt. Ne? Du hast, klar, schlimmer wäre es noch gewesen, wir hätten verloren und die wären wieder rangekommen. So hast du den Abstieg, den Abstand zu Bernburg gleich gehalten. Aber trotzdem kommen wir nicht so richtig weg von der Abstiegszone und das setzt halt alle ein bisschen unter Druck, gerade wenn man das nächste Programm sieht. Und da sind wir schon dabei, dass wir in 7 Tagen nach Plauen reisen. Ich weiß nicht, wie sie heute gespielt haben. Ich habe jetzt nicht auf die Ergebnisse geguckt oder
spielfrei.
Morgen. Also die haben ja spielfrei wegen Eilenburg. Genau. Richtig. Ja, die haben spielfrei. Plauen haben wir immer nie so wirklich gut ausgesehen. Es wäre mal Zeit, den Bock umzustoßen. Schaffen wir das, Rafa?
Gehe ich fest davon aus. Ja. Also für mich ist es ein bisschen auch ein besonderes Spiel, weil ich viele, also ich fast alle eigentlich vom VfC kenne. Ja.
Okay.
Da auch meine beiden besten Kumpels eigentlich dort spielen, so, mit denen ich fast jeden Tag zu tun habe. Das ist schon immer ein bisschen was Besonderes auch.
Ja, auch wenn wir ein bisschen Fan-Unterstützung bei den Gastgebern, nehme ich an, sehen, die das ja irgendwie, Remi hat das immer gesagt, haben irgendwie in Gera so ihren Gegner gefunden. Das merken wir auch in den sozialen Netzwerken, dass da von Einzelnen da immer was zugekleistert wird. Aber auf jeden Fall spielen sie eine gute Rolle und wird ein schwieriges Spiel, oder?
Ja, ich denke schon, aber ja, ich denke mal schon, es wird ein Dreier. Oder ich hoffe einfach mal, dass es halt wieder ein Dreier wird. Wenn man da hier halt keine 3 Punkte holen, dass man versucht halt auswärts halt so viel wie möglich mitzunehmen.
Okay. Und dann in 14 Tagen haben wir dann schon das letzte Heimspiel der Hinrunde. Da kommt der VfL Halle 96, die ja auch hinter uns stehen noch in der Tabelle. Ein paar gute Verstärkungen haben. Und das ist das letzte Heimspiel am 24. November. Und dann geht's nach Leipzig und Sandersdorf. Wo stehen wir am Jahresende?
Einstellig im Fall.
Ja, einstellig können wir sagen.
Okay.
Hoffen wir mal.
Ja, also Leipzig brauchen wir nicht zu diskutieren. Ne? Die sind die Übermannschaft in der Liga dieses Jahr, aber Sandersdorf waren auch dort immer nicht so schöne Spiele, auch gerade im letzten Jahr. Das wird sicherlich auch nicht nochmal einfach. Okay, dann Schluss mit der Oberliga. Wisst ihr, wer die zweite gespielt hat heute?
Ne, ich habe uns mal reingeguckt, schon noch nichts drin.
Dann gehen wir direkt in die letzte Kategorie, Schwachsinn der Woche. Ich weiß nicht, ob euch irgendwas aufgefallen ist. Ich denke schon, dass man ja, das Verhalten des SKB oder die Einschätzung der Partie Jena gegen Gera als Schwachsinn der Woche bezeichnen kann. Auch die Arbeit der Presse, aber es ist noch außerhalb ein bisschen was passiert. Ich weiß nicht, Dortmund gegen Hertha, habt ihr sicherlich gesehen. Ja. Dass es ein paar schwierige Szenen gab, aber es gab dann einen Kommentar in der Deutschen Welle, was ja immerhin öffentlich-rechtlich ist. Und dort wird erklärt, dass es Zeit wird, das Stadion als rechtsfreien Raum zu beenden und dass es doch notwendig wäre, im Stadion Wasserwerfer zu platzieren, die sobald in der Kurve ein Bengalo leuchtet, losgeschossen werden. Das ist mein Schwachsinn der Woche. Also von einem rechtsfreien Raum, gerade in der Bundesliga zu reden, wo du überall Überwachung hast mit Kameras etc. Ich will nichts gutheilen, also ich finde die Aktion der Hertha-Fans selten dämlich in der Art und Weise. Das muss man überhaupt nicht thematisieren. Aber dass ein Stadion ein rechtsfreier Raum ist, erschließt sich mir nicht. Und wenn ich so einen Wasserwerfer losgehen lasse, das ist ja keine Wasserpistole oder so. Ja, also da antworte ich ja mit Gewalt und dass da jemand zu Schaden kommt, ist wahrscheinlich. Also das ist für mich so ein schwieriger Kommentar. Und der zweite Schwachsinn der Woche ist die Übertragung der ARD zum DFB-Pokal, zweite Runde, die das sportlich attraktivste Spiel, so haben sie es begründet, mit Leipzig gegen Hoffenheim übertragen haben. Leipzig kriegt das Stadion nicht voll, ganz einfach, weil die Leute eben nicht zu ihrem Verein gehen, sondern die gehen dorthin, wenn ein attraktiver Gegner ist, um den Gegner zu sehen. Und dann, dass dann das erste das Spiel noch überträgt, wo du tolle Spiele hattest, Rostock gegen Nürnberg, Schalke, spannendes Spiel gehabt. Also du hättest da einen spannenden Fußball machen können, hat die ARD gesagt, nö, machen wir nicht, ist mein Schwachsinn der Woche. Euch irgendwas begegnet, was ihr nicht so gut fandet in der vergangenen Woche?
Das ist jener Spiel.
Okay. Und die letzte Kategorie, das Respekt in der Woche. Ja, man getraut sich ja gar nicht, jener irgendwas gut zu finden, aber gehört dann irgendwie auch dazu, das Benefizspiel in Kala finde ich ganz gut. Also in Kala hat eine Familie ihr Haus verloren, wo da gleichzeitig noch die Tischlerei wohl des Familienvaters drin war. Und dort hat man ein Benefizspiel gemacht, 1400 Leute. Und der Vorsitzende von Kala begründet das, finde ich gut, sagt er, der Fußball braucht so oft Hilfe von außen. Und da ist auch mal wichtig, dass der Fußball hilft. Das finde ich eine tolle Sache und kann man durchaus auch als BSG-Fan würdigen, finde ich.
Natürlich.
Gut, euch auch was positiv aufgefallen? Das Spiel in Jena, die sportliche Leistung.
Die sportliche, ja.
Auf der kann man aufbauen. Das heute will ich nicht ganz vergessen. Ist halt eine schwierige Situation, glaube ich, mit Timo und Schubi, dass die beiden fehlen. Aber jetzt müssen wir irgendwie die vier Spiele, die wir noch haben, die müssen wir trotzdem irgendwie bewältigen und dass wir da unten nicht reinrutschen. Denn
werden wir schon, denke ich mal, gut bewältigen.
Aber ja, vorhin ist verletzten, dann stehen wir auch ganz gut da.
Ja, zur Punktezahl.
Ja, ja, ja. Die Messlatte ist natürlich auch nicht ganz so hoch. Ne?
Ja. Ja. Okay, dann sehen wir uns am 11. November in Plauen zum Auswärtsspiel. Wichtig ist dann auch der 24. November, letztes Heimspiel. Wäre schön, wenn da die Kurve wieder so voll ist, dass wir da das Jahresfinale ordentlich gestalten können. Euch vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Den Hörern vielen Dank fürs Zuhören und Glück auf.
Glück auf. Yeah.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.